Ich glaube schon, wenn wir uns neu binden, wenn wir uns verlieben, haben wir schon wie so eine Liste im Kopf, was der andere alles erfüllen sollte. Aber auch im Lauf der Beziehung, das haben wir sogar auch immer wieder gemerkt, wie wir vom anderen was erwarten, was der gar nicht erfüllen kann.
Wenn ihr ein richtig kommunikatives Paar seid oder wenn ihr eins werden möchtet, dann könntet ihr mal sowas wie ein Bedürfnisaudit machen.
Geliebtes Leben.
Alles, was deine Ehe besser macht.
Hallo ihr Lieben, hier sind wir wieder. Geliebtes Leben, alles, was deine Ehe besser macht. Wir sind Markus und Susanne Mockler. Wir freuen uns, dass wir euch in eurer Paarbeziehung ermutigen dürfen. Ja, und manche von euch haben vielleicht gemerkt, wir haben eine kleine Pause gemacht. Wir sind aus unserem 14-tägigen Rhythmus gefallen. Jetzt sind wir wieder da und hochmotiviert.
Das ist so, und heute widmen wir uns mal der Frage, was unser Partner eigentlich alles für uns leisten soll. Wir haben das ja überschrieben mit der Partner, ein Schweizer Taschenmesser, Fragezeichen. Und ich glaube, da wird uns echt viel einfallen, wo wir sagen, das sollst du erfüllen, das sollst du erfüllen. Also.
Komm, wenn hier Frauen sind, die so drauf sind wie ich oder Zuhörer, dann musst du erst erklären, was ein Schweizer Taschenmesser ist.
Oh, okay. Also, aber das wissen die meisten, glaube ich, schon.
Ja.
Das ist so eine, wie eine kleine Toolbox für die Hosentasche. Da ist Messer drin, Säge, Flaschenöffner, Schere, Dosenöffner, Korkenzieher. Mehr fällt mir im Moment nicht ein, aber Zahnstocher war auch mal noch drin.
Ja, und wie oft dachte ich schon, ach Mensch, hätte ich doch jetzt mein Schweizer Messer dabei.
Ja.
Leider hat man es halt doch nicht immer in der Tasche, wenn man es braucht.
Das ist absolut so. Und wenn wir dieses Multifunktionsgerät so anschauen, dann übertragen wir das mal auf den Partner und sagen, du bist mein Multifunktionsgerät, du sollst alle möglichen Funktionen für mich erfüllen.
Und ist da können doch wir, so.
Ja, es ist eindeutig so. Darüber freue ich mich auch, ich habe eine gute Wahl getroffen, aber wenn man es mal so durchgeht, merkt man auch, zumindest kann man nicht in allen Phasen des Lebens das leisten, was der andere sich vielleicht wünscht.
Nee, und das ist absolut natürlich den Partner total überhöht, wenn man ihm alles zuschreibt. Der Partner muss mir heißer Lover sein, er muss mein bester Freund sein, er muss am besten auch noch ein super Hausmann sein, ein Sternekoch, er muss mein Karrierecoach sein und mein Therapeut, wenn es mir schlecht geht. Was gäbe es noch, was du alles sein könntest?
Ja, und du natürlich die Supermutter und die Frau, die auch immer heiß ist beim Thema Sex. Das kommt ja dann auch noch alles dazu. Und das waren jetzt gerade so die Phasen, wo man dann nämlich auch merkt, da sind die Spannungen. Also gerade Kleinkindphase, wir haben ja darüber auch eine Podcast-Folge gemacht, wo es wirklich an einen zehrt, Müdigkeit, körperlich erschöpft sein und dann noch die heißen Bettgeschichten. Das geht nicht immer so, wie sich ein Mann das so wünscht.
Ja, und ich glaube tatsächlich, wir haben so hohe Erwartungen manchmal an den Partner. Ich glaube schon, wenn wir uns neu binden, wenn wir uns verlieben, haben wir schon wie so eine Liste im Kopf, was der andere alles erfüllen sollte. Aber auch im Lauf der Beziehung, das haben wir sogar auch immer wieder gemerkt, wie wir vom anderen was erwarten, was der gar nicht erfüllen kann. Und was wir euch sagen wollen, eben manche sagen dann, ja, wir haben uns auseinandergelebt, weil man merkt, das passt nicht mehr, der andere erfüllt nicht das, was ich mir wünsche. Ihr seid nicht normal, wenn es bei euch manchmal so ist. Es ist ziemlich normal, dass man dann auch in Enttäuschungen kommt und merkt, der kann das nicht erfüllen. Das ist einfach so, dass ihr möglicherweise zu hohe Erwartungen hattet und die regulieren müsst.
Ja, absurde Erwartungen sind es zum Teil und es ist auch oft sehr egoistisch gedacht. Also ich brauche das jetzt, ich will das jetzt und man versetzt sich schon gar nicht in die Lage des anderen und sagt, was ist denn objektiv möglich, was ist denn erwartbar, wo kann ich sagen, das müsste sie, das müsste er jetzt bringen und wo muss ich sagen, okay, schön wär's, aber es wäre echt fies, sowas jetzt zu erwarten.
Genau, kleiner Spoiler vielleicht. Wir werden nachher auf jeden Fall noch über berechtigte Erwartungen sprechen.
Sehr gut.
Aber zuerst wollen wir den Mount Maslow euch erklären. Der Eli Finkel hat davon gesprochen. Der sagt, in Paarbeziehungen haben wir wie so eine Es gibt so eine Bedürfnispyramide, das nennt man die Maslow'sche Bedürfnispyramide, und da sind die Grundbedürfnisse ganz unten und dann eben so nette Bedürfnisse, die das Leben schöner machen, und dann sind so die ganz hohen, die Bedürfnisse nach Transzendenz, das ist dann an der Spitze dieser Bedürfnispyramide. Und der Eli Finkel, der sagt, das gibt's auch in der Paarbeziehung.
Ja, und da fängt er halt unten an, und das ist letztlich auch ein bisschen die Geschichte der Ehe, wenn man das sich mal so soziologisch, historisch anschaut. In früheren Jahrhunderten und zum Teil auch in anderen Teilen der Welt bis heute hat die Ehe nur die Funktion, ein paar Grundbedürfnisse zu stillen. Also da geht's darum, dass man eine Arbeitskraft anheiratet, dass man zusammen die Kartoffeln anbauen kann, dass man das Überleben sichert. Da geht es natürlich darum, dass man den Sexualtrieb irgendwie befriedigen kann. Da geht es darum, dass man Nachwuchs zeugt, der ja an vielen Stellen die Sozialversicherung in früheren Jahrhunderten auch bei uns und sonst in anderen Kulturen auch bis heute ist. Also das war sozusagen die erste Stufe der Bedürfnispyramide. Da waren die Erwartungen auch nicht besonders hoch. Da war man froh, wenn man jemanden gekriegt hat, der jetzt nicht fies und gemein war, sondern wo man dachte, ja, das wird schon irgendwie funktionieren.
Dann hat sich das verändert, so mit der Aufklärung, aber auch so, wo verorten wir es zeitlich, vielleicht so 19. bis 20. Jahrhundert, wo die Ehe mehr wurde, wo die Ehe nicht nur Existenzsicherung war, sondern wo es auch sowas war wie, wo plötzlich Romantik mit hineinkam, wo es Liebesheiraten gab, wo man auch sich ein richtiges, schönes, trautes Heim geschaffen hat, wo man sich besonders schön eingerichtet hat miteinander, wo man sich ein Haus gebaut hat, das auch schön ausgestattet war, und eben auch Beziehung eigentlich im Lauf der Jahre, das kann man sehen in der Entwicklung der Geschichte, Beziehung immer wichtiger wurde.
Ja, wobei ich glaube, man darf es nicht zu radikal abgrenzen. Wir kennen ja auch aus der Antike oder wir kennen sogar aus der Bibel tolle Darstellungen von Liebe, die leidenschaftlich, vielleicht nach unseren Maßstäben auch romantisch ist. Aber es war früher grundsätzlich nicht so wichtig. Es war eher so funktional.
Du hast recht. Und es gibt natürlich auch viele Ehen im 19. und auch im 20. Jahrhundert, die sehr
unromantisch waren.
Sehr unromantisch. Ja. Hauptsache, ich habe eine Schafferin mit auf meinem Hof oder sowas. Ne?
Und jetzt sind wir im 21. Jahrhundert und da erklimmen wir den Mount Everest in unseren Erwartungen. Da spricht Eli Finkel so sinngemäß von einer Selbstverwirklichungsmaschine. Wir sind in der Ehe, aber die Ehe dient als Selbstverwirklichungsmaschine. Ist eigentlich schon widersinnig in der Begrifflichkeit. Aber der Partner soll mir helfen, mein bestes Ich zu finden. Wie kann man sich das vorstellen? Du bist doch psychologisch da ein bisschen bewanderter.
Ja, so ein bisschen. Also wir haben ja so eine Selbstoptimierung. Ich will das Beste aus meinem Leben machen. Ich möchte möglichst viel erreichen. Ich möchte finanziell viel erreichen. Ich möchte, man steckt sich viele Ziele. Man möchte vielleicht die Welt bereisen. Man möchte auf jeden Fall auch aus sich selbst das Beste machen. So Selbstoptimierung heißt auch, ich möchte schlank sein, ich möchte schön sein, ewige Jugend und sowas. Und für all das möchte man heute den Partner als Unterstützung haben. Mhm. Na, du sollst es mit mir mitmachen, du sollst mich fördern, du sollst mich zum Strahlen bringen. Das sieht man vielleicht an so Paaren, manche Paare, wenn man sie sieht in Social Media, wie sie durch den Partner an ihrer Seite noch besonders zum Strahlen kommen oder so. Also so diese Selbstoptimierung, dieses Hilf mir, dass ich die beste Version meiner selbst werde. Aber auch das andere, sei du so für mich da, dass meine tiefen Bedürfnisse befriedigt werden, dass ich nicht leiden muss, auf gar keinen Fall leiden muss in dieser Beziehung.
Ja, genau. Also wenn die Beziehung zum Leiden führt, dann sagt man halt schnell, dann ist es die falsche Beziehung, dann war es nicht die richtige, dann war es nicht der Richtige. Und Leidensphasen, würde ich sagen, sind eigentlich fast unvermeidbar. Und wir beobachten das eigentlich bei vielen Paaren. Und die besonders Leidenden, die kommen zu dir in Therapie. Also Das ist auf jeden Fall ein Mythos.
Genau, und auch ein Mythos ist, dass dein Partner jedes deiner Leiden stillen kann und dich aus jedem deiner Leiden rausholen kann. Wenn du zum Beispiel unzufrieden mit dir bist, mit deinen Entwicklungsmöglichkeiten, mit deinen Chancen, die du hast auf dieser Welt, oder wenn du unzufrieden bist, weil du vielleicht irgendwo körperlich dich nicht so fit fühlst oder so, der Partner ist nicht in jeder Hinsicht verantwortlich. Und wisst ihr, wir erzählen ja viel darüber, wie wichtig das ist, dass wir füreinander da sind, dass wir zugewandt sind, dass wir einander lieben und fördern und zum Blühen bringen. Das gilt schon, aber wir glauben, es ist ein Mythos, dass dein Partner in allem deine perfekte Ergänzung sein muss und alle deine Bedürfnisse stillen kann.
Da gibt es auch noch eine andere Formulierung dafür, das ist dieser Mythos vom Soulmate, vom Seelenverwandten, wo man also denkt, da draußen muss irgendeine Person sein, die ist perfekt auf mich abgestimmt, die vervollständigt mich, die ist wie ein Puzzleteil, das perfekt an mich heranpasst, und das kann mal mehr oder besser funktionieren, aber es führt dazu, dass man den Partner auch entsprechend abscannt. Wie gut passt du zu mir? Wo sind deine Lücken? Wo sind deine Defizite? Und die gibt's halt immer. Und das führt zu Unzufriedenheit, das führt zu Streit, das führt zu Stress. Es ist ein falscher Ansatz, weil dieses optimale Puzzleteil gibt's im richtigen Leben praktisch nicht.
Na, du bist schon ziemlich, ziemlich nah dran.
Ziemlich puzzelig, ja, ja, ja.
Ja, aber also das ist ja die andere Seite, Markus, dass du mich ergänzt an den Stellen, wo ich vielleicht Defizite habe oder wo ich, also ich bin zum Beispiel nicht so technisch begabt wie du. Du bist es sehr zusammen. Wenn wir das zusammenwerfen in unserer Ehebeziehung, ist es perfekt, ne?
Das stimmt, du machst die Sachen kaputt und ich repariere sie wieder.
Ja, aber du kannst nicht mein Defizit ausgleichen, dass ich nicht technisch begabt bin. Und ich kann auch nicht erwarten, dass du an jeder Stelle sofort springst und mich da rausholst aus meinem Defizit.
Aber das ist jetzt ein guter Punkt, weil das führt zu diesem Ansatz, ich habe ja gesagt, scannen und schauen und immer Lücken und Defiziten sehen. Und wenn ich das dann kommuniziere, oh, du bist doch für das zuständig, das hast du nicht gemacht, das hast du nicht gemacht, das kannst du nicht, obwohl ich das so brauche, dann gibst du dem Partner das Gefühl, er reicht nicht, er ist nicht genug, er kann dich nicht zufriedenstellen, er ist irgendwie ja defizitär, minderwertig. Und das ist richtiges Gift für die Paarbeziehung.
Ja, haben wir ein praktisches Beispiel von uns? Ich muss gerade mal überlegen. Also manchmal hätte ich mir gewünscht, dass du in früheren Jahren dass du ein bisschen romantischer gewesen wärst.
Noch romantischer?
Einfach sowas, du machst Kerzen an oder du überlegst dir eine ganz schöne Überraschung für mich. Wir gehen schön einen Kuchen essen in einem ganz schönen cozy Café oder sowas, oder du bringst mir wunderschöne Blumensträuße mit oder so. Also so dieses Romantische, das hätte ich mir manchmal gewünscht, hätte ich mich auch danach gesehnt, aber Markus ist nicht so. Und der kann das heute, weil er sich einfach vorgenommen hat, mich so zu lieben und für mich da zu sein. Und er möchte natürlich da auch was einbringen, wo er merkt, das würde mir gefallen. Aber wenn er sich verstellen würde um meinetwillen und sich komplett verbiegen, dann würde er mir ehrlich gesagt auch nicht mehr gefallen. Und es ist eigentlich auch gut. Es ist okay, dass er nicht der Mega-Romantiker ist. Und also wenn du halt so im Kopf wie so eine Liste hast, was der andere alles haben müsste, damit er für dich der perfekte Fit ist, das ist gefährlich.
Ja, deswegen lass uns jetzt über Gegenstrategien oder hilfreiche Strategien sprechen, wie wir mit den Defiziten, die es ja gefühlt gibt und die es vielleicht auch objektiv gibt, wie wir damit umgehen können. Wenn wir den einen nicht überfrachten sollen, dann sollten wir unsere Erwartungen und Bedürfnisse vielleicht auf mehr Schultern verteilen. Wir haben das mal über die Überschrift gestellt: Bau dein Dorf wieder auf, Emotion Ships, dass also diese emotionalen Bedürfnisse nicht nur von der einen Person gestillt werden, sondern von unserem sozialen Umfeld, das, was man früher als das Dorf bezeichnet hat.
Ja, bist du zum Beispiel ein Kulturfreak? Gehst total gern ins Theater oder in Konzerte oder so und deine Frau oder dein Mann sagt, also das ist mir nicht so wichtig. Mensch, dann geh doch mit Onkel und Tante oder mit irgendeinem Freund oder also verabrede dich mit jemand anders oder geh alleine, ist doch auch okay, kann man auch mal machen. Man kann sich's auch alleine schön machen. Also anstatt da zu leiden, oh, mein Mann macht es nicht mit mir, überlege ich mir doch, was mache ich dann stattdessen? Also ich weiß nur, ich hatte auch manchmal den Traum, dass er mit mir Klamotten shoppen geht und dann sagt, was ihm gefällt und was ihm nicht gefällt. Ist Markus überhaupt nicht der Typ dafür?
Das traue ich mich gar nicht zu sagen.
Macht ihm überhaupt keinen Spaß. Also habe ich mir das abgeschafft und mache mir manchmal einfach einen schönen Shoppingtag und genieße das alleine.
Ja, oder du hattest auch mal die Erwartung, dass ich mich sehr für deine psychologischen Themen interessiere. Und es kulminierte dann, dass du mich dabei haben wolltest, als wir ins Kino gingen, um diesen Film über diesen Psychologen Yalom anzuschauen. Und es hat mich nicht super interessiert, aber ich dachte, du liebst ja deine Frau, gehst du mit, was dann das Ergebnis war, dass ich neben ihr im Kino eingeschlafen bin. Und ich glaube, es war das einzige Mal, dass ich jemals im Kino eingeschlafen bin. Also da bin ich dann wirklich nicht der optimale Partner, um da dein Bedürfnis zu stillen.
Ja, dabei ist es nicht die Psychologie, die dich nicht interessiert, sondern irgendwie langweilige psychologische Geschichten. Aber das ist schon auch in dem Bereich, ich hätte mir manchmal gewünscht, dass du Therapie mit mir zusammen machst, dass wir quasi als Paar therapieren. Und das musste ich mir auch abschminken, weil Markus sagt, das ist ihm alles, das möchte er nicht. Das ist ihm zu viel und er liebt den Journalismus und das macht er und fertig. Und genauso ist es ja an manchen Stellen wahrscheinlich bei dir, wo du vielleicht dachtest, Mensch, Susanne könnte sich doch auch ein bisschen mehr für dies oder jenes interessieren oder könnte da noch mehr mir entgegenkommen, musstest du auch an manchen Stellen Abstriche machen, bin ich mir sicher.
Aber gerade wir Männer, wir nehmen im Dorf gar nicht so teil. Also wenn ich das Bild nochmal verwenden darf, Männer haben im Vergleich zu Frauen oft weniger Freundschaften, nicht so intensiv, wobei sie gerade da ja einiges, und manche tun es auch, ausleben könnten von den Dingen, die jetzt ihre Frau vielleicht nicht so interessiert. Bei uns wäre, jetzt bin ich schon beim Thema Kino gewesen, ich bin in den letzten Mission Impossible Film mit einem Freund gegangen. Ich glaube, das wäre jetzt für dich nicht das ganz große Ding gewesen. Ey, du warst mit mir mal in einem James Bond, aber auch nur aus Höflichkeit.
Ja.
Nee, aus Liebe, Entschuldigung.
Ich habe auch am Sonntag wieder gesehen, wie du den Austausch mit dem Freund genossen hast beim Spazierengehen, wie dir das auch gut tut. Und da ermutigen wir euch Männer wirklich auch in Beziehung zu gehen und euch auch euer Dorf zu bauen. Vielleicht auch da wieder der Einschub. Das haben wir, glaube ich, schon mal gesagt hier im Podcast, aber passt auf, wir empfehlen da sehr, Personen des gleichen Geschlechts zu wählen, damit es nicht in Konkurrenz zu eurer Ehefrau oder zu eurem Ehemann kommt. Weil ganz schnell passiert da tatsächlich, wenn ich jetzt mit einem besten Freund gehen würde, würde ich verstehen, wenn Markus das eifersüchtig macht. Und wenn er sagt, boah, das ist aber doch eigentlich als Mann an deiner Seite, möchte eigentlich ich mit dir unterwegs sein.
Also, damit wir das auf Neudeutsch sagen, wir sprechen von einem Bedürfnis-Outsourcing oder noch schöner emotionale Diversifikation. Nicht alles auf den Partner beziehen, sondern sagen, ich habe da ein Bedürfnis, es ist gar nicht ihr Ding, es ist nicht sein Ding, aber ich habe eine Freundin, ich habe einen Freund, der zieht da auch mit, dann lebst doch mit dem zusammen aus und dann habt ihr genauso den Spaß, die Freude und die Erfüllung, die euch der Partner an dem Punkt nicht geben kann.
Da fällt mir noch ein heikler Punkt ein. Ich habe tatsächlich in der Therapie auch immer wieder erlebt, dass Leute gesagt haben, kann ich auch meine sexuellen Bedürfnisse outsourcen? Könnte ich das nicht auch mit jemand anderem erfüllt bekommen? Oder eine Frau, die nicht so viel Lust hat auf Sex, die sagt, Mensch, Mann, geh halt woanders hin und hol dir das irgendwo. Und da wäre für uns so eine Grenze, das ist für uns eigentlich was, das geht nicht, ne? Da wären wir dann aber auch vielleicht gleich bei den Go's und No-Go's.
Ja,
also
ja,
bei den wichtigen gegen den nicht so wichtigen Bedürfnissen beziehungsweise wie man da gut damit umgeht. Aber ich glaube, das ist echt wichtig, da in so einem Bereich Da müsste man wirklich eine andere Strategie finden. Oder auch so ein tiefes Bedürfnis nach Austausch. Kann man natürlich sagen, ja gut, wenn du gar nicht mit mir reden willst, dann tausche ich mich halt regelmäßig mit einer Freundin aus oder mit meiner Mutter. Aber das ist halt doch nicht wirklich ein Ersatz zu einem tiefen Gespräch mit dir. Und das kann ich so gut verstehen, dass an manchen Stellen Menschen einfach doch sagen, doch, da sehne ich mich aber danach, dass du auch einem Bedürfnis von mir entgegenkommst. Und ich schätze das sehr, Markus, dass du dir da Mühe gibst und sagst, obwohl du nicht so, für dich ist es nicht so wichtig, dass du trotzdem sagst, ich nehme mir die Zeit. Und vielleicht war es beim Sex in manchen Phasen bei uns andersrum. Mir war es vielleicht nicht so wichtig wie dir, aber trotzdem habe ich gesagt, ich lasse mich drauf ein und ich möchte dir das auch schenken. Nicht nur, um dein Bedürfnis zu befriedigen, sondern um unsere Zweisamkeit einfach auch vertiefen zu können.
Dann gehen wir zu den No-Gos und sagen, ja. No-Go ist Sex außerhalb der Paarbeziehung. Mhm. Da sind wir uns ganz sicher und wir sehen auch von Lebensgeschichten von Leuten, wenn das passiert ist, Thema Seitensprung, das ist meistens, also oder ja doch, es ist in der überwiegenden Zahl tödlich für die Beziehung. Es ist ein Grund, dann auseinanderzugehen. Oft gibt es eine Vorgeschichte, das ist uns schon klar, aber darin ist dann sozusagen es wie in einem Brennglas, damit kommt es dann raus, mit uns stimmt was nicht mehr. Deswegen können wir also beim Thema Sex sagen, das holt man sich nicht woanders. Treue ist ein grundlegender Wert, Respekt, Sicherheit, also man sollte sich einander sicher sein, selbst wenn man bestimmte Dinge mit anderen macht. Und das ist ja auch nicht verhandelbar. Also wenn ein Partner Zweifel anmeldet und sagt, ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich deine Nummer eins bin, ich bin mir nicht mehr sicher, ob wir so unterwegs sind, wie wir uns das als Mann und Frau versprochen haben, dann ist es eine rote Flagge und darüber muss man dann auch reden.
Genau, oder wenn ich dir nicht mehr vertrauen kann, dann ist es auch so ein Punkt, wo man sagen muss, also da brauchen wir Hilfe oder da müssen wir unbedingt dran arbeiten, da müssen wir wieder gut ins Gespräch kommen. Woran liegt das? Was brauchst du, dass du mir wieder vertrauen kannst? Also das sind so Punkte, wo wir finden, das brauchen wir voneinander. Da brauchen wir einander und da ist es auch völlig berechtigt, dass ich sage, komm, lass uns einander gegenseitig dieses Bedürfnis, diese Grundbedürfnisse befriedigen, weil dafür sind wir in einer Paarbeziehung.
Ja.
Ja.
Und dann gibt's so viele Themen, wo es wirklich nicht so wichtig, nicht so wild ist und wo es vor allem kein Trennungsgrund ist, wenn man da unterschiedliche Bedürfnisse hat. Also tanzen gehen zum Beispiel.
Oh, wie oder, schade. Ja. Fast würde ich sagen, ist es nicht das Grundbedürfnis von manchen
stimmt,
Menschen?
Genau.
Aber nee, manche, das ist echt verhandelbar. Absolut. Genau. Der eine tanzt gern, der andere nicht. Ja, meine Güte. Also, dann ist halt so.
Genau. Oder was man mag. Also, wir beide zum Beispiel, da wundern sich immer viele, wir beide können kaum zusammen Filme angucken. Das ist jetzt schon ein bisschen durchgeklungen, weil wir so unterschiedliche Interessen haben. Und da kannst du natürlich heulen, weil das für manche Paare der Inbegriff der Zweisamkeit ist, den Feierabend vor der Serie zu verbringen und so weiter. Ist es für uns sowieso nicht. Und daher macht es auch nicht so viel. Und so viel gucken wir wahrscheinlich auch nicht, eher unterdurchschnittlich. Aber dann guckt man halt getrennt. Das machen wir dann auch und kommen damit zurecht und erzählen einander dann, was wir für wunderbare Dinge auf dem Bildschirm gesehen haben.
Ja, aber gell, es geht bis dahin, dass Leute denken, man müsste den gleichen Geschmack beim Essen haben oder so. Aber auch das, es gibt Paare, dass der eine Vegetarier und der andere isst mit Freuden Fleisch und Fisch. Und das ist doch kein Trennungsgrund oder kein Grund zu sagen, du erfüllst mir meine Bedürfnisse nicht. Das ist dann halt so, da muss man sich arrangieren, da braucht es Toleranz und Großzügigkeit und ein zu sagen, hey, du bist okay, so wie du bist, mit deinem Geschmack, mit deinen Vorlieben an der Stelle. Und ich bin auch okay, fertig.
Wenn ihr ein richtig kommunikatives Paar seid oder wenn ihr eins werden möchtet, dann könntet ihr mal sowas wie ein Bedürfnisaudit machen. Also, dass ihr euch mal zusammensetzt oder jeder erstmal für sich Gedanken macht, was muss mein Partner eigentlich liefern? Was ist nicht verhandelbar? Was sind die No-Gos, dass ich mir das woanders hole? Das muss bei uns klappen. Und was sind Dinge, wo ich sage, okay, schöner wäre es, wenn wir es miteinander machen, aber ich merke, das ist dem anderen gar nicht wichtig, das ist nicht sein Ding. Kann ich mir dieses Bedürfnis, diesen dieses Hobby, diesen Spaß, was auch immer, kann ich mir das an anderer Stelle holen und behellige meinen Partner gar nicht damit.
Du sagst immer so an anderer Stelle holen und da fürchte ich, dass Leute denken, aber wir haben es, glaube ich, klar gesagt, wir meinen nicht mit einem anderen Partner. Vielleicht mit der besten Freundin, dem besten Freund, aber manche Dinge kann man sich auch selbst eben, kann man sich auch ja, einfach selber Spaß haben, zum Beispiel in schöne Cafés gehen oder durch Boutiquen bummeln oder Fußball gucken oder sonst was. Das könntet ihr echt machen, mal miteinander überlegen, was sind für uns nicht verhandelbare Werte, Grundbedingungen, Dinge, wo wir das echt erwarten, dass der andere uns das erfüllt. Und dann das auch abgleichen miteinander und auch gucken, bin ich bereit, dir dieses Bedürfnis zu erfüllen? Bin ich bereit, dir Sicherheit zu geben in unserer Beziehung, dass du dich hier fallen lassen kannst? Ja, hoffentlich bin ich dazu bereit.
Wenn ihr solche Gedanken pflegt, dann kommt ihr von dem Mount Everest weg. Mhm. Es gibt eine unromantische Formulierung. Es tut mir auch leid, wenn wir diese verwenden, aber die kommt auch aus, ist das auch Eli Finkel? Der sprach, glaube ich, von der Good Enough Ehe, also von einer Ehe, die gut genug ist. Das ist nicht die Spitzenromantik und immer super emotional entfacht, sondern das ist dann halt auch manchmal Alltag, der gut genug ist. Und dann kommt man weg, man ist nicht mehr Maximizer, sondern Satisficer, also und Satisfier, dass man zufriedenstellt, aber nicht alles maximiert, weil wir kriegen das nicht hin. Wir kriegen das in einzelnen Phasen hin und in der Verliebtheitsphase spielt es halt eine ganz, ganz große Rolle am Anfang. Aber in dem richtigen Leben mit Kleinkindern, mit Jobkrise, mit Zukunftsängsten, mit Krankheit, da kannst du dann den Gipfel des Mount Everest einfach manchmal richtig vergessen und bist froh, wenn du irgendwie noch überhaupt über den Nebel kommst und da noch ein bisschen Sonnenschein siehst.
Genau, also sowas wie, ich habe gerade so viel Stress im Job. Markus, ich kann mir jetzt nicht noch ellenlange Erzählungen von dir anhören. Oder ich bin gerade so erschöpft, ich bin gerade so müde, ich kann jetzt nicht noch dir irgendwas Gutes, was weiß ich, was machen oder mit dir jetzt noch ausgehen oder solche Dinge. Das muss einfach auch sein dürfen und da muss man großzügig sein und tolerant und sagen, ist okay, lass uns gemeinsam überleben, lass uns einander so gut tun wie möglich und ansonsten auch überleben.
Überleben, genau, dass man sich sagt und das darf man auch manchmal, okay, echt gerade schwierig, aber es ist eine Phase. Es ist wirklich nur eine Phase. Das kann auch eine gefährliche Ausrede werden. Das ist ganz klar. Phasen müssen dann auch enden. Es muss auch wieder besser werden an Stellen. Aber manchmal ist es auch ein Trost, wenn du weißt, okay, sie hat jetzt diese Prüfung in 2 Monaten, wo sie brutal viel noch lernen muss bis dahin. Ich werde jetzt nicht alles Mögliche von ihr erwarten, was ich sonst vielleicht in einem normalen Alltag erwarten würde. Und ihr kennt diese Beispiele, wo man einfach in einer Phase steckt, wo nicht alles so funktioniert, wie man sich das wünscht.
Ja, also wir wollten euch hier keinen Freifahrschein fürs Laissez-faire geben, dass ihr sagt, ach wunderbar, so bin ich, so musst du mich nehmen, ich entwickle mich nicht mehr. Sondern wir wollen einfach ermutigen zu einem großherzigen, großzügigen Blick auf den anderen, eine Gnade an den Stellen, wo der andere nicht der perfekte Mensch ist, den du dir vielleicht erträumst. Und einem gehörigen Maß an Selbstfürsorge auch in der Paarbeziehung.
Nicht nur Selbstfürsorge, sondern auch Selbstreflexion. Das ist nämlich ein Punkt, der war dir eigentlich ganz wichtig. Manchmal ist diese Knatscherei und dieses Ich bin so unzufrieden mit meinem Partner eigentlich auch nur ein Ausdruck von ich bin mit mir selber gerade nicht so im Reinen.
Richtig. Und dann die Selbstverantwortung. Ich übernehme Verantwortung dafür und schiebe die Verantwortung nicht dir zu, sondern guck selbst und kehr vor meiner Tür, schau, dass es mir seelisch wieder besser geht. Ja.
Ja, und da gibt's auch viele Dinge, dass du, was weiß ich, schlecht drauf bist, weil du zu viel Stress hast, weil du zu wenig geschlafen hast, dann kommt ja alles quer. Und dann denkst du, der andere ist schuld, aber genau genommen hast du gerade überhaupt keine Toleranz, weil du keine Kräfte hast und so. Und das ist wirklich diese Reflexion, die gehört einfach auch dazu, Kommt deine Unzufriedenheit mit deinem Partner auch daher, dass du in mancher Hinsicht unzufrieden mit dir selber bist?
Und dann kann man auch darüber mit seinem Partner sprechen und kann sagen, du, ich merke, ich bin gerade echt keine so gute Ehefrau. Ich bin gerade so knatschig mit mir selbst, bitte entschuldige. Und dann erhoffe ich mir vielleicht Gnade oder dann doch einen Trost von dir. Aber da ist man schon wieder an der Stelle, wo es auch weicher geht und wo man auch wieder eine Brücke zueinander findet, ne? Aber so dieses, ich sehe, das ist jetzt mein Anteil und für den übernehme ich Verantwortung.
Okay, dann schmeißen wir das Schweizer Taschenmesser jetzt mal weg und fragen zum Schluss, was können denn die Hörerinnen und Hörer jetzt mitnehmen? Was können die Paare jetzt mitnehmen aus diesem Podcast?
Ja, ihr könntet jetzt doch ganz wunderbar euch zuerst über diese Frage unterhalten. Was sind unsere absoluten Must-Haves und was sind die oder No-Gos? Was muss unbedingt sein? Was geht gar nicht? Und dann aber auch das, wo habe ich vielleicht Bedürfnisse, die der andere mir gar nicht befriedigen kann? Und dann könntet ihr euch doch wirklich mal überlegen, wie kann ich für diese Bedürfnisse, für die der andere nicht verantwortlich ist, selbst ganz gut sorgen? Wo will ich vielleicht mich mal mit einer Freundin verabreden oder wo mit mir selbst, um irgendeine schöne Aktion zu machen?
Genau. Macht aus eurer Ehe keine Selbstverwirklichungsmaschine. Vergesst ab und zu den Mount Everest und geht einfach mit realistischen Erwartungen rein, auch mit fairen. Also das heißt, behandelt den Partner nicht anspruchsvoller, als ihr selbst behandelt werden wollt. Denn wenn ihr hohe Ansprüche habt, das schlägt ja dann auch wieder zurück.
Ja. Hast du uns ein Wow der Woche?
Das habe ich. Vielleicht eine Ergänzung sozusagen zu dem, wenn zwei einander das sein sollen, was sie sich versprochen haben, hat mich fasziniert, aber ist nicht ganz aktuell, habe ich gefunden von einem Ehepaar in den USA, die haben goldene Hochzeit gehabt, 50. Jubiläum sozusagen, und die haben sich gegen die Party entschieden, die haben sogar ihren ganzen Besitz verkauft und haben einen Van umgebaut, um dann auf große Reise zu gehen. Das ist schon mal, finde ich, für Leute nach der goldenen Hochzeit sportlich, mutig. So, aber dann sagten die, ihre Erkenntnis nach dem ersten Monat, wir haben in 30 Tagen mehr übereinander gelernt als in den letzten Jahren zu Hause im Sessel. Das hat mich wirklich geflasht, weil die haben einen Alltag geführt, kann man sich so richtig vorstellen, schon ein älteres Ehepaar, da hockt man halt im Sessel rum, jeder hat so seine Claims, jeder weiß, wer was wo tut, und es plätschert so alles nebenher. So, und auf einmal Szenenwechsel, beide eng zusammen in einem Van, jeden Tag zusammen, die ganze Clique ist weg, die Freunde, mit denen man sonst noch irgendwie was unternimmt, voll aufeinander geworfen. Oh ja, da lernst du nochmal einiges über den anderen. Und die Darstellung war so, dass sie es also wirklich sehr positiv erlebt haben. Ist doch faszinierend, dass du sagst, nach 50 Jahren Ehe, ich entdecke meinen Partner nochmal neu. Also ich hatte richtig Lust, mit dir in so ein Van zu steigen und loszufahren.
Gute Idee. Ja, ihr seht, da ist noch Potenzial.
Und da geht noch was. Wake up the sun, you're shining bright. Step out, the world is in your sight. Grab your shoes, let's hit the road. Feel the rhythm, lightening your load. Get moving, don't miss the beat.